Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Hallo zusammen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Ein Team, ein Podcast, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Ja, mal auf den Tacho geguckt, seit dem 20. Mai haben wir uns nicht mehr gehört. Ist schon eine verdammt lange Zeit. Wir haben auch hier ein bisschen was umgestellt, an ein paar Feinheiten geschraubt. Im Grunde bleibt aber alles beim Alten. Coole Gespräche mit coolen Gästen, allen voran natürlich heute, denn da haben wir einen echten Kracher für euch zum Auftakt der zweiten Staffel. Ich freue mich. Wir begrüßen quasi am anderen Ende des Internets Uwe Gensheimer.
Hallo Kevin, schön dich mal wieder zu hören.
Ja, freue ich mich auch. Traditionell bist du ja unser erster Podcast-Gast. So war das bei der allerersten Folge von vor etwas mehr als einem Jahr. Da warst du gerade aus Paris zurück in die alte Heimat gekommen. Die Klickzahlen waren übrigens, das können wir hier mal kurz verraten, bombastisch. Wir waren sogar in den Deutschland-Charts platziert. Das war tatsächlich ziemlich cool. Wir legen auch sofort los. Davor aber nochmal der Hinweis, der euch auch in der neuen Saison nicht fehlen darf. Teilt mit der Welt, dass wir zurück sind. Erzählt es euren Freunden, euren Familien und natürlich auch dem Hygienebeauftragten eures Vertrauens davon. Denn Podcast hören ist definitiv Corona-konform. Das können wir mal festhalten. Los geht's!
Let's go!
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Uwe, du kommst quasi direkt aus Stuttgart. Wir zeichnen jetzt quasi, um es mal zeitlich einzuordnen, zwei Tage nach dem Finaltag beim BGV Handballcup auf. Wie fällt dein Fazit zum Sportlichen aus?
Ja, dafür, dass es jetzt unsere ersten offiziellen Spiele waren, nach ewig langer Zeit, so lange hat, glaube ich, keiner von uns kein offizielles Spiel gehabt in seiner Karriere. Bei mir persönlich war es so, außer als ich mal an Achillessehne verletzt war, aber dass du wirklich 6 Monate lang kein offizielles Spiel hast, sowas gibt's ja eigentlich nicht. Und deswegen haben wir uns alle sehr, sehr gefreut, wieder Handball zu spielen, wieder auf der Platte zu sein. Ein paar Zuschauer waren auch da, auch wenn das natürlich eine volle Halle nicht ersetzt, war es trotzdem schön, ein bisschen Atmosphäre zu haben. Und ich glaube, die Zuschauer haben sich auch gefreut. Hatten auch eine lange Zeit ohne Handball. Deswegen war es für uns alle ja eigentlich eine Genugtuung, wieder Handball spielen zu dürfen. Es lief noch nicht alles am Schnürchen, noch nicht alles optimal, aber es waren auch schon viele, viele gute Dinge dabei. Und wir haben ja auch den ein oder anderen Neuzugang, den wir zu integrieren haben. Haben auch verschiedene Systeme, Abwehrsysteme austesten können. Und dafür waren die Spiele natürlich perfekt.
Ich habe, es gibt im Internet so eine lustige Seite, die heißt Handballhölle Bezirksliga. Da gibt es ja auch ein Buch zu. Kennst du wahrscheinlich?
Ja, habe ich auch schon mal gesehen, ja.
Ja, die haben vor einiger Zeit ein Bild gepostet, auf dem steht, wenn du als gelernter Außen irgendwann mit Mitte 30 auf Mitte spielst, weißt du, deine Karriere neigt sich dem Ende entgegen.
Oder sie fängt, oder sie macht nochmal eine ganz andere Runde und fängt nochmal neu an. Weil ganz andere Qualitäten von dir gesehen werden.
Ich habe tatsächlich jetzt nur zitiert, ich habe das heute Morgen gelesen und musste ein bisschen lachen, weil ich wusste, dass wir heute den Podcast aufzeichnen. Ich spiele natürlich darauf an, dass du den Spielmacher gegeben hast. Das im Übrigen auch recht erfolgreich. Wie war das für dich?
Ja, zunächst muss man immer sagen, dass das jetzt wahrscheinlich oder in erster Linie natürlich aufgrund der Ausfälle von Maid und von Andy der Fall war, dass wir dann mit drei gelernten Rückraumspielern da waren und dann hat Schwalbe mich nochmal mit dazugenommen, zwei, dreimal im Training. Dann war das erste Spiel gegen TVB Stuttgart und Andy konnte dann beim Aufwärmen nicht starten oder hat gemerkt, dass es noch ein bisschen zu früh war für seine Verletzung an der Wade. Dann habe ich mir dabei ehrlich gesagt auch noch keine großen Gedanken drüber gemacht dann hat Romain begonnen und nach 20 Minuten sagt der Schwalbe dann in der Auszeit, ja, Uwe, jetzt auf die Mitte. Und dann war ich kurz so, nochmal kurz die Spielzüge im Kopf durchgegangen, die jetzt auf mich zukommen. Klar haben wir das im Training, wie gesagt, schon 2-3 Mal gemacht, aber es ist schon so, dass man sich als Mittelmann natürlich noch ein bisschen anders Gedanken machen muss und die Spielzüge natürlich auch auf die Situation, wie jetzt der Gegner in der Abwehr vor dir steht, was du dann in den Phasen spielen lassen kannst, beziehungsweise wie was brauchen wir jetzt in der Situation? Brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Breite, ein bisschen mehr Bewegung? Ist der Gegner in der gegnerischen Abwehr enger zur Mitte konzentriert? Greifen wir dann breiter an aus dem Rückraum? Und ja, das ist schon nochmal ein Unterschied als zu einem Außenspieler. Aber es hat mir echt Spaß gemacht. Aber ich glaube, wenn alle Jungs fit sind, dann wandert das Spiel auf Außen.
Das heißt, es ist nicht nötig, dass du Andi Schmid verdrängen willst?
Nee, das ist nicht nötig. Ich glaube, Andi macht das schon ganz gut. Aber in der Tat hat mir Alfred Gisler so eine Nachricht geschrieben. Der war auch in der Halle und hat gesagt, ah, hast du gut gemacht auf der Mitte und so. Und schauen wir mal.
In der Nationalmannschaft ist das ja nochmal ein ganz anderes Problem als bei den Löwen.
Ja, ich glaube, wir haben auch in der Nationalmannschaft gute Jungs auf der Mittelposition, die sich da halt noch ein bisschen reinfinden müssen, aber die Spieler von der Qualität her sind glaube ich schon auch gut genug, um das zu übernehmen.
Schön fand ich das Gesicht von Yogi Bitter, als der erste Schlagwurf eingeschlagen ist, praktisch aus dem Rückraum von dir. Ich glaube, das kann man sich auch gerne mal an Spind hängen, das Gesicht, oder?
Ja, weil das Ding war, Yogi kam dann nachher zu mir und hat gesagt, ich habe denen die ganze Zeit gesagt, dass irgendwann der Wurf kommt.
Ja, manchmal kann man ihn ja nicht verhindern.
Hat dann seine Teamkollegen ein bisschen angekackt, weil er sie noch drauf angesprochen hatte. Aber ja, es ist natürlich schon immer was Witziges, wenn du normalerweise nicht auf der Position spielst oder die Spieler dich natürlich auch nicht so kennen und dich jetzt aus keinen Videosequenzen oder Vorbereitungen da irgendwie einschätzen können. Und so war es dann in dem Fall.
Du hast ja sogar von Sauna-Generale Lorenzo ein Extralob bekommen. Das geht dir sicher runter wie Öl, oder?
Was hat er denn gesagt?
Ich weiß aus eigener Quelle, dass er das ganz gut fand. Aber als ich dich dann gelobt habe, hat er mir dann geschrieben, ob ich ihn loswerden will.
Nee, also ich glaube, ja, ich habe ja in der Jugend auch länger auf der Mitte gespielt. Bin jetzt wahrscheinlich nicht so der Explosivste im 1 gegen 1, aber ich glaube schon, dass ich das Spiel ganz gut einschätzen kann und auch das Zusammenspiel im Kreis passt hier und da. Und es ist schon so, dass du sowas als Außenspieler ja auch mal im Training übernimmst, wenn du auf ein Tor die Taktik trainierst und dann 4 gegen 4 trainierst, dann spielst du als Außenspieler auch mal im Rückraum. Das haben wir selbst in meiner Zeit in Paris war das öfter mal der Fall, dass das sowas im Training mal vorkommt und jetzt, wie gesagt, in der Vorbereitungsphase bislang auch ab und zu. Wenn du auch das Spiel ein Stück weit verstanden hast, weißt du auch, wo du angreifen musst und wo dann eben die Schwächen sind oder wo man es eine Abwehr dann schwierig machen kann. Und ich glaube, das habe ich schon in mir.
Wie stelle ich mir denn das Gespräch mit Schwalbe vor, als er das erste Mal zu dir gesagt hat, du könntest diese Saison auch mal auf Mitte spielen? Hast du ihn gefragt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat? Oder war das für dich...
Das sagt dann einfach, Uwe, geh auf die Mitte. Fertig.
Okay.
Da musst du ja das machen, was der Trainer sagt. Da gibt es kein großes Gespräch, da wirst du irgendwie vor vollendete Tatsachen gestellt.
Ja gut, dann kann man auch nicht so viel nachdenken. Ist auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Schauen wir mal aufs ganze Team. Wie haben dir die Leistungen der Rhein-Neckar-Löwen beim BGV Cup gefallen?
Ja, so wie ich es angesprochen habe, es gab Phasen, in denen wir auch in der Deckung jetzt keine großen, großen taktischen Fehler drin hatten. Die Abstimmung hat eigentlich gepasst, aber wir waren hier und da mal ein bisschen zu wenig aggressiv, ein bisschen zu wenig Körperkontakt am Schützen und haben uns da vielleicht zu sehr auf den Block verlassen. Und sowas kann auch mal funktionieren, wenn der Torhüter einen guten Tag hat und die Abstimmung passt zwischen Block und Torhüter. Aber wenn man dann merkt, dass das nach 10 Minuten nicht so rund läuft und 3-4 eingeschlagen sind, dann muss man natürlich aggressiver zugange gehen. Da muss man auch mal den Schützen ein bisschen mehr angehen und Körperkontakt gehen, dass der Schütze eben nicht die Zeit hat, sich die Ecke auszusuchen. Und da hatten wir Phasen, in denen wir es gut gemacht haben. Da hatten wir Phasen, in denen wir zu passiv waren. Aber vom System her und von der taktischen Richtlinie war das schon gut. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass die Spieler, die dazugekommen sind, sich bislang auch gut eingefügt haben. Lukas, Nils Sonnerfall, Blings, Albin, der sehr gute Auftritte hatte. Und ich glaube, die passen schon gut in unser Spielsystem, in unser Konzept. Und wenn wir dann noch die nötige Aggressivität über 60 Minuten hinbekommen, von der ich gerade gesprochen habe, dann sind wir ganz gut aufgestellt. Aber sind schon noch so ein, zwei Bewegungen jetzt drin. Ich hoffe, dass wir zu Beginn der Runde dann auch alle Spieler mit an Bord haben, die und dann auch in voller Kapelle auflaufen können.
Ja, speziell Lukas Nilsson scheint sich sehr wohl zu fühlen. Das haben wir im Finale gegen Baling gesehen. Da hat er kurz mal aufgedreht und mal so richtig gezeigt, was er kann. Das sieht man gerne, auch als Kapitän, oder?
Ja, auch ein Typ, der vorangeht, der auch mit Emotionen mal die Nebenleute mitnimmt. Vielleicht waren wir da in der letzten Saison ein bisschen zu brav und ein bisschen zu ruhig. Und da tut so ein Charakter, der dann auch mit Körpersprache vorangeht, tut uns als Mannschaft natürlich sehr gut.
Beigetragen zu dieser guten Integration der Neuen haben ja diverse Events, also zum Beispiel der Saisonstart auf dem Castival, der für uns alle ja sehr emotional war, einfach weil wir uns überhaupt mal wieder gesehen haben. Trainingslager in Ischgl, natürlich auch ein Riesenthema. Beides genießt übrigens mittlerweile Kultstatus im ganzen Club. Kannst du aus deiner Sicht mal zusammenfassen, was da so ablief und warum das so wichtig war für euren Zusammenhalt im Team?
Ja, zunächst zum Castival. Ich glaube, es war erstmal für uns alle als Mannschaft schön, genauso schön, wie es für die Fans war, mal wieder irgendwie miteinander in Kontakt zu treten. Ich glaube, das hast du persönlich hast es ja auch gemerkt, dass das einfach gefehlt hat. Natürlich kann man über digitale Wege auch mit den Fans in Kontakt treten, wie wir es gemacht haben in den letzten Monaten. Ob das ein Gewinnspiel mit dir war, über den Instagram-Channel, das dann die Fans verfolgen konnten und auch teilhaben konnten ein Stück weit oder ein paar andere Aktionen. Aber dieser direkte Kontakt, auch wenn es natürlich ein Stück weit auf Abstand war und wir jetzt nicht mit jedem Fan Selfie machen konnten oder Autogramme schreiben konnten, aber selbst wenn es nur auf 10 Meter Entfernung ist, dass man sich mal wieder sieht, ich glaube, das hat uns allen sehr, sehr gefehlt und war auch für uns Spieler ein tolles Zeichen, dass dann auch so viele Fans daran teilgenommen haben. Ich glaube, die Karten waren sehr, sehr schnell vergriffen. Auch mal für die ganze Zeit, die hinter uns liegt, ein schöner Moment, Danke zu sagen an alle, die dann auf etwaige Regressforderungen verzichtet haben, wenn der 5 Heimspiele dann in der letzten Saison nicht mehr stattfinden können, dann ist das natürlich was eigentlich der Zuschauer oder der Fan eingekauft hat, aber was dann im Endeffekt nicht mehr stattfinden konnte. Und deswegen war das für uns eine tolle Veranstaltung. Dazu, glaube ich, auch ein anderer, aber doch sehr, sehr würdiger Rahmen, um unseren Legendenbetreuer Conny Hoffmann zu verabschieden. Ich glaube, da hatten wir alle Tränen in den Augen und zwar sehr, sehr emotional, ihn auf dieser Bühne zu verabschieden nach, keine Ahnung, 30 Jahren oder wie mehr Vereinszugehörigkeit. Und er war immer ein sehr, sehr enger Vertrauter und kam jetzt auch in den letzten Wochen schon ab und an mal wieder vorbei. So ganz kann er, glaube ich, auch noch nicht loslassen, aber es ist auch immer wieder schön, ihn zu sehen. Dann Ischgl, man hat nicht so oft die Zeit, wenn man sieht sich zwar oft, natürlich hat man zweimal am Tag Training, aber geht dann abends wieder nach Hause, jeder ist dann bei seinen Familien und wenn du dann mal so 3-4 Tage aufeinander hockst, dann sprichst du schon auch mal über andere Themen, als wenn es jetzt in der Kabine ist, vor oder nach dem Training. Dann kannst du auch mal abends auf der Hütte ein Bierchen trinken und die neuen Spieler einweihen, was ja auch dazugehört zu so einer Vorbereitung. Und deswegen war das wirklich ein toller Trip, auch mal ein paar Aktivitäten außerhalb von der Trainingshalle miteinander zu machen und die Jungs nochmal auf einem anderen Terrain ein Stück weit näher kennenzulernen.
Ja, wie war das, irgendwie nach Ischgl zu fahren? Es war ja nur auch so, dass auch ein paar Pressevertreter, unter anderem die DPA, ganz groß darauf gesprungen ist. Die Rhein-Neckar-Löwen fahren in den größten Corona-Hotspot Europas irgendwie. So ein bisschen der Ground Zero von Corona in Europa, wie man sagt. Gab es da auch nur eine Sekunde, wo ihr euch darüber einen Kopf gemacht habt? Weil da ist ja eigentlich auch nichts mehr los, oder?
Ach Quatsch, für uns war das gar nicht der Fall, dass wir da jetzt irgendwie Angst hatten davor, dort nach Ischgl zu fahren. Was da passiert ist, ist ja über ein halbes Jahr her. Abgesehen davon sind da ja schon alle verseucht gewesen, hatten schon Antikörper, genauso wie der Großteil
der Löwenmannschaft, ja.
Bei uns in der Mannschaft. Deswegen war das ein sehr, sehr sicherer Ort für uns.
Aber war auch geil, oder? Also ich habe ja die Bilder immer mal gesehen. Geiles Hotel. Ischgl eigentlich mal komplett für sich zu haben, ist ja auch irgendwie unwirklich, oder? So ein bisschen
lost. Ja, es war super. Wir hatten das Hotel eigentlich für uns. Hatten dort super Bedingungen. Es wurde sich super für uns um uns gekümmert. Wir hatten Top-Essen, die Trainingshalle war 5 Minuten vom Hotel entfernt, wir haben Outdoor-Aktivitäten gemacht, sind mit dem Bike auf den Berg hochgefahren, hatten da noch jemand dabei, der so ein paar Teambuilding-Aktivitäten mit uns gemacht hat und ja, es hat Spaß gemacht und wir haben auch gut trainiert.
Gib uns doch mal einen Ausblick. Was erwartet die Löwen in den nächsten Wochen so sportlich? In der Euroleague geht es gegen Holstebro, die kennen wir aus dem Vorjahr. In der Liga dann erst zu Hause gegen Stuttgart und dann ja gefühlt gegen unsere halbe ehemalige Löwenjugend gegen die Eulen Ludwigshafen.
Ja, ich glaube, Holstebro wird schon ein richtiges Gradmesser. Man hat es jetzt auch bei Melsungen gesehen, die auch gegen Bjerringbos Silkeborg gespielt haben, eine dänische Mannschaft. Die sind schon ein Stück weiter. Die haben schon mit dem Ligabetrieb begonnen. Das heißt, die sind, glaube ich, schon auf einem anderen Stand, was das Eingespieltsein betrifft, als wir das noch aktuell sind. Und das wird schon eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und dann klar, freuen wir uns auf den Ligastart und hoffen, dass wir da einen guten Start in die Runde bekommen. Es ist jetzt vielleicht auf dem Papier, sagt der eine oder andere, vielleicht ist ein einfacher Start für uns, aber ich glaube, es werden trotzdem alles schwere Gradmesser für uns und wir müssen da schauen, dass wir einen guten Start in die Runde bekommen. Ich habe es gerade angesprochen, wir kämpfen noch mit dem einen oder anderen Verletzten und ich hoffe, dass unsere Jungs da von der medizinischen und physiotherapeutischen Abteilung die Spieler noch alle rechtzeitig hinbekommen, dass wir da wirklich aus dem Vollen schöpfen können, weil das werden wir auch brauchen zu Beginn der Saison.
Hat dich das Ausscheiden von Melsungen überrascht?
Ja, ich kenne die Mannschaft von Silkeborg, habe in den letzten Jahren auch mehrfach gegen die Jungs gespielt. Das ist schon eine gute Truppe. Natürlich hat man erwartet, dass Melsungen da eigentlich auch ja ein Stück weit der Favoritenrolle vielleicht auch gerecht wird. Aber man darf das nicht unterschätzen, wenn eine Mannschaft schon ein paar Pflichtspiele hinter sich hat, ist das nochmal was anderes, noch ein anderes Selbstverständnis auch im Spiel, als wenn man das jetzt als erstes Pflichtspiel hat und gleich 2 K.O.-Spiele vor der Brust, das ist nicht einfach.
Und außerdem hat Silvio Heinevetter gefehlt, der mit einer Tasse Kaffee in Quarantäne gesessen hat. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, Heine und Finn waren beim Hinspiel nicht dabei.
Ach, Finn auch, genau.
Ja, wenn du dann beim zweiten Spiel nicht so einen guten Tag erwischt. Wir alle kennen die Qualitäten von Julius Kühn, aber ich glaube, der hatte da nicht seinen besten Tag. Und dann kommst du ein bisschen unter Druck, wenn du das Hinspiel mit 4-5 verloren hast. Und dann läuft es nicht mehr so von allein, wenn du dann Rückstand hinterher rennen musst. Und dann kann sowas auch nach hinten losgehen, so wie es da der Fall war.
Wenn wir mal kurz ehrlich sind, ist das Heimspiel, das Rückspiel zu Hause ja auch momentan vollkommen wertlos, weil du hast halt keine Fanbase, die dich dann in einer emotionalen Partie wieder reinschmeißt quasi.
Genau, wie war es eigentlich in Silkeborg beim Hinspiel? Waren da Zuschauer, ja, oder?
Das habe ich hier gar nicht im Kopf, ehrlicherweise, aber
hätte ich auch mal besser vorbereiten können, wenn ich schon zu fragen
Das ist vollkommen richtig. Dann wechseln wir jetzt ganz schnell das Thema, bevor das jetzt für mich noch einschneidender wird. Die letzte Löwen-Live-Frage in dieser Kategorie. Der Trainer Schwalbe hat ja immer betont, er hat das Ziel, dass die Löwen in einer ganz eigenen, wiedererkennbaren Spielphilosophie auflaufen. Wie weit würdest du sagen, seid ihr auf diesem Weg, knapp eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel?
Ja, ich glaube, was er damit meint, ist, dass wir eben Selbstverständnis in unserem Spiel haben, in unserem Auftreten haben und dass wir ja auch die nötige Selbstsicherheit und die Überzeugung, egal wie es im Spiel mal läuft, ob du mal 5 Minuten eine Phase hast, in denen der Gegner mehr drückt, in denen du 2-3 Fehler machst, und dann darfst du dich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil du einfach ja, so von dir überzeugt bist, dass du denkst, ja, Fehler passieren halt in unserem Sport, das ist ganz normal, aber die macht auch keiner mit Absicht, aber es darf dir auf gut Deutsch gesagt, musst du ja eigentlich am Arsch vorbeigehen, weil du weißt, okay, wir sind gut genug, wir drehen es noch, auch wenn du mal 2-3 Tore hinten bist. Und da musst du an deiner Linie festhalten. Das war jetzt noch nicht in allen Spielen der Fall. Da müssen wir noch vom Mentalen her hinkommen, dass wir so gefestigt sind, dass wir auch solche Phasen überstehen und dass wir dann effektiv werden, nicht in Panik verfallen, dass wir jetzt nach 5 Sekunden im Angriff wieder ein Tor machen müssen, sondern dass wir trotzdem geduldig auf unsere Chance warten und einfach die Überzeugung haben, dass wir mit der Art und Weise, wie wir spielen, mit den taktischen Vorgaben, die wir vor dem Spiel natürlich jeden Gegner abstimmen, dass wir da davon überzeugt werden sind, dass wir damit erfolgreich sind. Und da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, dass wir in dem mentalen Bereich stark genug sind und uns da in keinster Phase im Spiel irgendwie aus der Ruhe bringen lassen.
Dann danke schon mal bis hierhin. Wir wechseln die Kategorie und Achtung, jetzt kommt nämlich eine Neuerung. Wir kommen nämlich jetzt schon zu meiner absoluten Lieblingskategorie. Bisher kamen die Fragen von den Mitspielern und den Fans ja am Ende, ab jetzt in der Mitte des Podcasts.
Okay.
Löwen fragen Löwen.
Ich freue mich. Die erste Frage von Oberschwester Lana. Wie haben die Neuzugänge ihr Special-Menü verkraftet und was gab es schlussendlich für sie? Hintergrund ist, dass ihr ja beim Castival verraten habt, dass die ein bisschen was essen müssen.
Ja, da kann ich jetzt nicht näher ins Detail gehen. das bleibt natürlich alles innerhalb der Mannschaft und in dem Kreis, die da dabei waren. Aber ja, es gab, ich kann so viel verraten, es gab ein Quiz über die Rhein-Neckar-Löwen mit verschiedenen Fragen zum Club, zur Club-Vergangenheit, zu aktiven Akteuren der Mannschaft. Und da gab es 3 Auswahlmöglichkeiten. Und wer die Frage nicht richtig beantwortet hatte, musste dann kam dann in den Genuss, muss man ja sagen, von dem Menü, 7-Gänge-Menü, zu probieren.
Okay, dann möchte ich es wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Wir haben noch eine Frage von Hennis Sketchblock, der schreibt, welche Veränderungen gab, / gibt es in der Saisonvorbereitung hinsichtlich des Trainerwechsels im Vergleich zur letzten Saison?
Ja, zunächst ist es ja mal so, dass wir so eine Vorbereitung wie in diesem Jahr noch nie hatten. Wir hatten ja nach dem Lockdown im März und nach dem Saisonabbruch erstmal eine Phase, in der wir noch ein bisschen weiter trainiert haben, bis dann der Abbruch auch wirklich feststand. Dann haben wir erstmal ein bisschen körperlich runtergefahren und mental und haben dann ab Anfang Juni wieder mit individuellen Trainingsplänen von unserem Athletiktrainer Flo Schulz gearbeitet. Hauptsächlich im Ausdauerbereich und im Kraftbereich für uns individuell trainiert. Und dann ab 20. Juli sind wir dann gemeinsam wieder in die Vorbereitung gestartet, was für uns als Teamsportler dann auch endlich mal wieder Zeit war, mit ein paar Jungs zusammen zu trainieren. Klar ist es schön und gut, wenn du dir dein Training in den Tag einplanen kannst und wann du es willst. Aber das war dann doch mit der Zeit ein bisschen langweilig, dann immer allein zu trainieren. Und hat uns dann gut getan, dass wir wieder gemeinschaftlich mit den Teamkollegen trainieren konnten. Und dann haben wir so eine Phase gehabt von 2,5 Wochen, in denen wir uns wieder ein Stück weit an die andere Belastung in der Halle, weil es schon einfach mit den Abstoppbewegungen und kurzen Sprints und Antritten und Sprüngen, besonders auch die Schulter, da musst du dann erstmal kurz ein bisschen langsam reinkommen, dass du da keine schlimmeren Verletzungen hast, hatten dann nochmal eine knappe Woche frei und sind dann eigentlich mehr ab Anfang August, Anfang Mitte August so ins Taktische reingegangen. Und deswegen ist es jetzt irgendwie komisch zu sagen, dass das jetzt mit dem Trainerwechsel zusammenhing, sondern es war halt einfach dieses Jahr eine ganz andere Herangehensweise aufgrund dessen, dass wir, dass wir so eine lange Phase hatten, in der wir keine Spiele hatten.
Moritz fragt, hast du dich in der Jugend auch schon getraut, Trickwürfe zu werfen oder dich dann noch eher zurückgehalten?
Ja, ich habe da in der Jugend natürlich angefangen, das zu trainieren und da glaube ich so ab dem C-Jugendalter dann angefangen, die Trickwürfe erstmal logischerweise im Training zu testen und so lange zu trainieren, bis ich der Meinung war, dass ich so weit bin oder dass der Wurf auch so weit ist, dass er mal im Spiel eingesetzt werden kann. Dann habe ich das auch in der Jugend schon gemacht. Ja.
Die nächste Frage, die ist wahrscheinlich damit auch schon beantwortet. Yannick fragt, wann hast du deinen ersten Dreher gemacht? Bitte Datum, Uhrzeit und Ort.
Oh, das wird schwierig, aber ich glaube, das wird so im Jugendalter gewesen sein.
Dann fragt Grötzki24, eine Fanseite, glaube ich, von Patrick, würdest du gerne wieder mit Patrick Grötzki in einem Zimmer sein?
Ja, wir waren schon immer ein gutes Team. Patrick schnarcht nicht, ich schnarche nicht und wir haben uns da immer gut verstanden, aber ich bin auch mit Romain sehr zufrieden, ist auch ein angenehmer Zimmergenosse und ich kann ihm da noch ein bisschen mit seinem Deutsch helfen, wenn er mal ein paar Wörter sucht und ich kann mein Französisch noch ein bisschen bereithalten und kann ab und zu noch mit ihm Französisch sprechen.
So, jetzt habe ich eine Frage von Olli Rogisch. Ich freue mich.
Nein. Ja, Uwe, ich wollte mal fragen, wie das so aussieht, wenn wir in Zukunft nochmal in Urlaub fahren sollten, so zum Beispiel in Tokio oder sowas, ob du mich da nochmal in deine Ritze lassen würdest, weil ich habe mich zwischen Johnny und dir, also zwischen Patrick Grötzki und dir, sehr, sehr wohl gefühlt und ich fand auch, dass es sehr harmonisch ablief und würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen können. Was meinst du dazu?
Okay.
Ja, sehr gern.
Wo ist es denn so weit gekommen?
Nee, da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen.
Okay.
Also wir waren ja mit der Nationalmannschaft in Tokio.
Aha.
Vor 2 Jahren, glaube ich, genau, waren wir eingeladen nach Japan und hatten da zwei Länderspiele. Und dann haben wir vorher abgesprochen, dass Olli, Johnny und ich da noch eine Woche dranhängen. Johnny und ich hatten dann noch ein Handballcamp, das wir besucht haben eine Woche später. In Higashine, sind 2 Stunden von Tokio entfernt. Und Olli hat gesagt, ja, er übernachtet dann auch noch 2 Nächte in Tokio und dann geht er auf seine Koi-Farm, geht da mal ein paar Kois angucken. Und dann treffen wir uns wieder, haben noch einen schönen Abend und dann fliegen wir gemeinsam zurück. Alles klar?
Mhm.
4, 5 Wochen. Ja, Olli, hast du dein Hotel, wenn wir da jetzt länger bleiben? Hast du es? Ja, ist alles geregelt. Ja, ist alles geregelt. Eine Woche später, ja, wo übernachtest du dann, wenn wir dann da länger bleiben? Ja, keine Ahnung, das haben die alles für mich geregelt, das weiß er, da muss er mal nachgucken. Ein Tag, die Nationalmannschaft reist ab, wir, der Johnny und ich, sagen, ja, okay, wir fahren dann in unser Hotel, wo gehst denn du dann hin? Ah ja, ich habe jetzt noch kein Hotel, aber das kriege ich schon geregelt, ich stelle jetzt erstmal meine Sachen bei euch rein und dann suche ich mir ein Hotel.
Schon geil bis jetzt.
komm mal an dem Abend an im Hotel. Olli, ja, nee, komm, ich penne bei euch. Wir hatten wirklich ein super Hotel, 5-Sterne-Hotel, wurde alles für uns gebucht, 2 Riesenbetten nebeneinander zusammengeschoben. Aber Johnny und ich wollten halt kein Kissen hergeben und keine Decke. Olli schnappt sich einen Bademantel, legt sich hin und jeder, der einen Olli kennt, weiß ja auch, wie der Olli schläft. Olli, nach 5 Minuten gepennt, ungefähr so. Irgendwann haben wir es dann auch geschafft zu schlafen. Nachts um 3 wache ich auf. Denk so, kein Olli da, wo ist der Olli? Wollt pinkeln gehen auf dem Klo. Hockt der Olli mit dem Bademantel auf der Schüssel. Und ihr kennt ja die japanischen Toiletten. So psch, mit der Arschdusche sitzt er auf.
Euer Ernst, ey.
Nee, es war eine richtig lustige Zeit. Uli kann jederzeit gerne wieder bei uns im Krebele übernachten.
Jetzt ist er ja selber schuld, er hat das Thema ja selber reingeschmissen.
Ja.
Sehr geil. So, jetzt muss ich mich erst wieder fangen, bevor wir jetzt kommen wir zu einer Premiere, haben wir noch nicht gehabt. Wir haben ja immer Spielerfragen gehabt oder auch mal aus dem Umfeld und so, aber wir haben zum ersten Mal eine Spielerfrauenfrage.
Das glaube ich jetzt aber.
Glaubst du nicht?
Doch, schieß los.
Ja, wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Der was. Also zum einen, wahrscheinlich was viele nicht wissen ist, Uwe hat eine fantastische rechte Hand, aber dann auch wieder zwei linke Hände. Wenn es um das Handwerkliche geht, was vor vielen Jahren irgendwann dazu führte, dass ich jeden verdammten Schrank in diesem Haus zusammenbauen muss. Weil er hat ja sonst eine Eselsgeduld, aber wenn es um irgendwie Schrauben geht und Verschrauben und irgendwie räumliches Vorstellungsvermögen, da rastet er quasi nach 2,5 Minuten aus und schmeißt den Hammer hin und sagt, er hat keinen Bock mehr, er will jetzt den Aufbauservice bestellen. Also das ist jetzt was viele wahrscheinlich nicht wissen. Und ansonsten, ja, ist er natürlich wahnsinnig unordentlich, ne? Also, ja, sieht's halt nicht, wie es bei euch Männern so oft so ist.
Was sagst du dazu?
Jo, das meiste hat doch jeder Schreiner gemacht im Haus.
Das ist das Einzige.
Nein, also, es ist wirklich ein Thema. Da gibt's den größten Ehekrach.
Oh.
Ich habe wirklich keine Geduld, irgendeinen IKEA-Schrank aufzubauen. Das Problem ist, dass meine Frau die Beschreibung da auch nicht liest. Sie sagt, naja, das sieht man doch, das ist doch alles logisch. Hier legst du gerade so zusammen, machst du da die Schraube rein und hier und da. Und wenn es dann irgendwo nicht passt und ich dann wieder was zurückbauen muss, dann drehe ich durch. Aber sie hat natürlich recht, dass ich da nicht ganz so die Geduld habe, wie es eigentlich sonst in meinem Gemüt ist, dass ich schwer aus der Ruhe zu bringen bin. Bei sowas habe ich erstens kein großes Interesse, es macht mir keinen Spaß und wenn dann noch was schief läuft, dann ist ganz vorbei.
Also muss ich dir jetzt aber gestehen, ist bei mir ähnlich. Kann ich jetzt nicht auf Möbel aufbauen, beschränken, aber wenn ich irgendwas nicht hinbekomme, dann kriege ich auch voll De-Agro-Anfälle und Ausraster und schmeiß dann gerne auch mal alles durch die Gegend. Also nicht alleine, also ich kenne das auch.
Danke, Kevin.
Zum Beispiel, was glaubst du, wie viele PlayStation-Controller ich schon geschrottet habe, weil es nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe?
Ja, das also, ist bei mir noch nicht so oft
passiert. Aber beide keine Geduld. Letzte Fanfrage, die dann auch perfekt überleitet auf unsere letzte Kategorie von der Chicke Ria Weißenberg, die fragt, Sauna oder Whirlpool?
Muss man das sich da entscheiden?
Ja, in dem Fall, nein, aber jetzt ja.
Ja, dann wahrscheinlich eher Sauna.
Okay, dann bin ich gespannt. Wir leiten über zur nächsten Kategorie.
Löwen hautnah.
So, mein Lieber, jetzt geht's ans Eingemachte. Der Mensch Uwe Gensheimer steht hier im Mittelpunkt und da kommen wir an der entscheidenden Frage nicht vorbei, zumal sie mittlerweile auch unter den Löwenfans, wie gerade gehört, heiß diskutiert wird. Was macht Uwe Gensheimer, der Hardcore-Saunagänger, wenn die Sauna wie jetzt zubleiben muss?
Ja, jetzt ist ja draußen heiß genug, zum Glück. In den Sommermonaten ist sie sowieso nicht so stark frequentiert. Aber wenn es im Winter rausgeht, müssen wir mal schauen, ob wir hier immer noch das Verbot haben, in der Trainingshalle in die Sauna zu gehen. Dann muss ich vielleicht mal öfter bei unserem Partner Pfitzenmeier vorbeischauen.
Freut sich aber wahrscheinlich Andi Schmid gerade drüber, a.k.a. Lorenzo. Saunagate hat große Wellen geschlagen, aber ihr redet wieder miteinander, oder? Weil ja. Du hast Andi ja vor allerlei Leuten als Weichei beschimpft.
Das nimmt er aber, glaube ich, so auch an. In dem Fall nimmt er das, glaube ich, auch an. Aber Andi geht ja auch gerne in die Sauna. Also der freut sich jetzt nicht. Der wird auch mal, wenn es dann in Wintermonaten rausgeht, auch mal gerne in die Sauna wieder gehen.
Ja, nur halt nicht, wenn du mit
halt,
drin
nur
bist.
Halt nur nicht mit mir. Ja, genau.
Ja, großes Thema bei den Fans. Daran merkt man
bist
auch
du ein Saunagänger?
Ja.
Ja?
Ja, tatsächlich. Ich warte auch gerade auf meine. Also,
so, was ist deine Temperatur?
Was? Ja, ich bin da nicht so Sauna, sondern eher so Infrarot. Da brauche ich nicht so viel Temperatur. Aber so richtig heiß mag ich ja auch nicht. Bin ich auch ein Weichei. Aber das weißt du ja auch, dass nicht erst seitdem wir über Sauna sprechen.
Nö, das wusste ich nicht.
Dass ich ein Weichei bin.
Nee.
Ja, doch, da gibt es viele Dinge. Ich habe ja zum Beispiel total Angst vor Nadeln. Und wenn mich dann jemand anguckt mit meinen...
Hat er... Hatte Andi übrigens auch.
Ja, mit meinen vollgemalten Armen, dann gucken die mich immer alle mit großen Augen an, aber tatsächlich...
Als er das letzte Mal vom Sascha ein paar Akupunkturnadeln reingesteckt bekommen hat, ist er durchgedreht.
Boah, könnte ich aber auch nicht. Könnte ich auch nicht. Also ich bin mal, tatsächlich musste mich mal ein Arzt zum Impfen unter seinem Bürotisch hervorholen und da war ich immerhin schon 15.
Apropos Physiotherapeuten, die wollte ich hier auch mal sehr, sehr gerne für den Podcast vorschlagen. Wenn mich schon keiner fragt, muss ich es selbst irgendwie ins Gespräch bringen. Aber klar, ich bin jetzt schon zum zweiten Mal dabei, es waren jetzt noch nicht alle Spieler da, aber ich glaube, Sven und Sascha, die können hier ganz schön viel erzählen.
So.
Die haben erstens immer eine große Klappe. Zweitens ist ja auch so, wenn du als Spieler beim Physio bist, dann und dann eine halbe Stunde bei der Behandlung bist, dann kommst du ja auch zu anderen Gesprächen. Also die wissen extrem viel über die Spieler der Mannschaft und sind auch selbst große Podcast-Fans. Aber irgendwie müssen wir die noch dazu bringen, dass sie da mal über ihren Schatten springen und sich hier hinsetzen und mit dir...
Da hast du genau den entscheidenden Punkt gefunden. Wir haben das tatsächlich schon mehrfach angesprochen, aber bis jetzt weigern sie sich inständig. Gründe unbekannt, würde ich mal sagen. Aber schön, dass du es nochmal ansprichst. Wir werden das auch von dir nochmal weiterleiten, weil wir wollen natürlich unsere beiden Physios mit dabei haben und werden dann auch Fanfragen nur von Nikola Jakobsen zulassen. Also gut, das nehmen wir nochmal auf. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Highlight-Podcast. Das müssen wir mal festhalten. Irgendwann werden wir es bestimmt auch mal schaffen.
Ja, das müssen wir unbedingt hinbekommen.
Ja, wir hatten es gerade von der Kommunikation zwischen dir und Andi Schmid. Ist ja nicht ganz unerheblich für die Mannschaft. Du bist seit dieser Saison wieder alleiniger Kapitän und Andi dein Stellvertreter. Kam das für dich überraschend?
Na, überraschend nicht unbedingt. Letztes Jahr war es, glaube ich, eine besondere Situation. Dadurch, dass ich auch Neuzugang war und jetzt noch nicht alle Spieler persönlich kannte. Natürlich habe ich mit vielen auch schon vorher hier zusammengespielt, aber es waren doch der ein oder andere dabei, mit denen ich noch nicht im alltäglichen Trainingsbetrieb zusammen war. Und dann war Christian als neuer Trainer, der vielleicht dann auch Apfel natürlich auch als Landsmann, mit dem man sich auch mal auf Schwedisch unterhalten kann, gewählt hat. Aber überraschend kam das jetzt nicht. Ich freue mich darüber, Kapitän zu sein, aber das brauchen wir auch nicht zu hoch hängen. Ich glaube, wir haben viele, viele und genug erfahrene Spieler in unseren Reihen, die ihren Mund aufmachen, wenn irgendwas nicht ganz so läuft, wie das sein soll oder wie als Team jetzt vielleicht in verschiedenen Spielsituationen oder auch außenrum nicht so Dinge machen, wie es ablaufen soll. Dann machen genug Leute schon ihren Mund auf. Deswegen ist es jetzt auch nicht so hoch.
Wie sehr müsst ihr beiden, sage ich jetzt mal, als Kapitäne auch vielleicht so ein bisschen den Umbruch der Löwen moderieren innerhalb der Mannschaft?
Ich weiß jetzt nicht genau, was du mit Umbruch meinst.
Ja, viele verschiedene Gesichter, sind ja auch ein paar Leute raus, die ja auch im Mannschaftsgefüge auch ja mit drin, also dick mit drin gewesen sind.
Naja, in erster Linie die Neuzugänge sind, die integrieren sich gut von allein. Es ist natürlich wichtig, dass jeder gut Deutsch spricht. Das muss aber auch der persönliche Antrieb von jedem sein, der das noch nicht so gut kann, weil es einfach wichtig ist für die Kommunikation. Die Kommunikation ist das Wichtigste. Wenn jemand was nicht versteht, dann muss er den Mund aufmachen, weil es bringt nichts, wenn er dann im Spiel sagt, das habe ich nicht richtig verstanden, sondern es muss dann vorher geklärt sein. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch das Zusammenleben außerhalb. Wenn wir beim Essenstisch sitzen und ein Spieler versteht was nicht richtig und schaltet dann ab, dann ist das natürlich nicht so gut für die Integration, das habe ich selbst gemerkt. Als Ausländer in Frankreich, für mich war das sehr, sehr wichtig, dass ich so schnell als möglich Französisch spreche und mich mit meinen Teamkollegen unterhalten kann und Gesprächen folgen kann, wenn man irgendwo unterwegs ist und zusammen im Hotel zu Abend isst, zusammen bei den Physiotherapeuten sitzt. Und dann will man natürlich auch teilhaben an den Gesprächen und sich integrieren.
Mit Mess Mensa ist ja auch ein Fußballer mit legendärem Ruf ausgeschieden. Wer von den Neuen kann in diese riesigen Fußstapfen treten?
In die Fußstapfen von Mess kann keiner treten, weil die sind alle besser. Albin ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Eine kleine Geschichte, wir waren im Trainingslager und dann war Alt gegen Jung und dann stand es unentschieden und dann haben wir ein Elfmeterschießen gemacht. Dann hat sich mal Johnny ins Tor gestellt, mal Andi ins Tor gestellt und irgendwann stand es unentschieden, glaube ich, bei 3-3. Und dann sagte Albin auf einmal, vorher den Mund nicht aufgemacht, sagte, als es unentschieden steht, ah ja, ich war doch mal Fußballtorhüter in der Jugend. Und geht dann rein und hält 2 Elfmeter und dann haben wir natürlich mit dem alten Team gewonnen. Und der kommt dann irgendwann hinten raus und sagt, ich war doch mal Fußballtorhüter.
Voll geil. Also der würde es dann am ehesten schaffen, weil Fußball auch großes Thema, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch bei den Fans. War ja auch immer, haben wir ja auch gerade bei dir gehört, ist ja auch immer die Einschätzung, teilweise die Selbsteinschätzung, sowie auch die Einschätzung der Mitspieler, ist ja immer noch ein bisschen was anderes bei euch. Deshalb, kleine Unterkategorie, die Hitliste der 3 besten Fußballer im Team. Fragen wir ab jetzt bei jeder Podcast-Folge und am Ende schauen wir ganz objektiv natürlich, wer die meisten Stimmen hat. Also Uwe, die 3 besten Fußballer im Löwenteam.
Okay, dann sagen wir mal Johnny als Nummer 1. Dann würde ich sagen Jerry und Albin.
Da haben wir die ersten 3 Stimmen schon mal vergeben. Wie war das bei dir? Hat sich bei dir in der Jugend oder Kindheit auch mal die Frage gestellt, Fußball oder Handball?
Ja, gut, ich habe Handball gespielt, seit ich 5 Jahre alt bin. Also war ich da immer im Verein. Natürlich war ich auch oft auf dem Bolzplatz, wenn ich Freizeit hatte und habe rumgekickt. Aber im Verein, im Fußballverein war ich dann nie, weil ich schon mich dem Handball so verschrieben.
Wer war denn der?
Dafür,
ich habe tatsächlich noch nie einen Handball in der Hand gehabt, so richtig. Ich war von Anfang an im Fußballverein, ja, tatsächlich. Handball war bei uns, ich habe ja eine Zeit lang auch noch so ein bisschen Eishockey gespielt, aber Fußball war tatsächlich immer Nummer 1. Aber Handball fand ich halt immer als Zuschauer sehr geil, aber ich glaube, dafür bin ich zu weich. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, Eishockey, Uni war Eishockey.
Das hat mir richtig, richtig viel Bock gemacht. Also das würde ich auch heute gerne noch spielen, aber hier unten im Südwesten ist die Vereinsdichte da nicht so groß wie in NRW. Da kommt man dann schon mal eher dazu, da zu zocken. Aber ich würde es gerne wieder. Ich habe die komplette Ausrüstung tatsächlich noch im Keller stehen. Also das wäre mal wieder was.
Ja gut, wie alt warst du da?
Ich 15 bis 18 ungefähr.
Du meinst, die
passt ja noch. Ja, ich habe natürlich eine neue bestellt.
Aber du hast ja auch ein krasses Trainingslager jetzt.
Was sag ich?
Oder? Du bist doch hier nur noch hier am Personal Fitness und Training. Wie? Hast du schon umgewandelt?
Ich glaube noch nicht. Ich bin halt auch einfach fett geworden. Ich habe ja immer aus Spaß bei der Löwen.
Ich sehe doch die ganze Zeit auf deinem Instagram-Channel nur hier Personal Training. Ist es alles nur Show oder trainierst du
wirklich? Aber ich war halt sehr fett geworden. Ich hatte ja immer aus Spaß gesagt, nach Corona bin ich ein fetter Alkoholiker. Alkoholiker bin ich nicht, aber fett geworden ordentlich. Wenn ich dir jetzt sage, wie viel Kilo ich während Corona zugenommen habe.
Ich kann nur gar nicht sagen. Du bekommst doch bei jedem Heimspiel bekommst du doch 10 Packungen Haribo. Das heißt, die fallen dir ja schon mal alle weg.
Ja, das stimmt, das stimmt. Trotzdem hat es für 10
plus das Training,
Kilo gereicht. Ja, das habe ich ja jetzt gemacht.
Ernährungsberater, Ernährungsumstellung.
Mache ich aber doch jetzt erst. Jetzt läuft es ja auch wieder. Jetzt habe ich wieder 5 Kilo abgenommen.
Läuft schon 4 Wochen. Dann musst du schon 10 Kilo abgenommen.
Was ist denn los? So viel kann ich gar nicht abnehmen in der kurzen Zeit. Ich lasse einfach absaugen.
Dann musst du noch mit dem Hund Gassi gehen. Ja. Da bist du auch dann immer in Bewegung.
Ja, das läuft auch ganz gut. Aber jetzt hör auf abzulenken. Es geht um dich und nicht um mein Gewicht. Ich fühle mich ja.
Das ist doch ein Podcast. Das ist doch ein Geben und Nehmen, ein Hin und Her.
Ich fühle mich ja fast wie bei Yannick Kohlbacher. Bei dem kriege ich auch immer Lack, dass ich zu dick bin. Aber der formuliert das nicht so nett wie du.
Ich habe dir eigentlich eine Plattform gegeben.
Ja, ich muss dringend.
Beziehungsweise eine Plattform, um dir Ziele zu stecken, weil wenn man sich Ziele steckt, dann erreicht man die auch leichter.
Ich habe ein Ziel tatsächlich. Ich würde gerne so wieder zwischen 87 und 90.
Dann haust Kilo. Doch mal raus. Haust doch mal raus, dann wirst du danach.
Ja, sag ich. Zwischen 87 und 90 Kilo möchte ich wieder wiegen. Und jetzt wiege ich gerade so 99.
Ja, gut. In welcher, bis wann?
Also das ursprüngliche Ziel ist nicht mehr...
Bis zum Ende dieser Podcast-Saison.
Ach so, nee. Das Ziel war schon ein bisschen ambitionierter. Das Ziel war eigentlich erstes Heimspiel. Am 4. Oktober wäre das. Das könnte jetzt aber ein bisschen eng werden.
Realistische Ziele.
Ja, realistisch wäre jetzt vielleicht mal
Weihnachten. Dann ist mir Enttäuschung.
Das realistisch wäre jetzt vielleicht mal Weihnachten.
Okay.
Daran lasse ich mich messen. Bis Weihnachten 90 Kilo. Aber eigentlich möchte ich es früher, also ich werde das schon irgendwie hinbekommen. Okay. Aber wir waren ja bei einem anderen Thema und zwar hätte ich von dir gerne nochmal gewusst, aber, hast du irgendwann mal auch, also bei mir war das zum Beispiel so, als ich so mit 18, 19, da war das dann nicht mehr so mit Fußball und so, weil dann kamen die Mädels und dann kamen andere Ablenkungen, Partys und sowas alles.
Mit 19 kam bei dir die Mädels?
Ja, vielleicht ein bisschen früher, aber da konnte ich mit meinem eigenen Auto zum ersten Mal hinfahren zu den eigenen, zu den Mädels und auf die Partys. Wenn die Pubertät dann voll zuschlägt, dann ist das ja immer, dann hat man ja nicht mehr so diese ganze die Motivation, unbedingt den Handball durchzuziehen. War das bei dir ähnlich oder warst du von Anfang an eigentlich so fokussiert, dass du wusstest, ich ziehe das durch?
Nee, ich habe Handball gespielt, habe die Mädels aber schon auch mitgenommen. Aber nee, also es zeichnet sich dann irgendwann ab, dass du irgendwie in Auswahlmannschaften spielst und dass du merkst, ah ja, okay, du hast vielleicht mehr Talent oder mehr Potenzial als andere und man fängt es dann an mit Jugendnationalmannschaft, mit 15, 16. Und dann hatte ich schon das große Ziel natürlich, irgendwann Handballprofi zu werden. Musste natürlich noch die Schule noch fertig machen, habe dann noch mein Abi gemacht, aber habe dann auch mit 17 eigentlich schon auch bei den Profis mit trainiert und dann gespielt und mit 18 dann fester Bestandteil in der Profimannschaft, mit 19 mein erstes Länderspiel. Also das war schon, ich hatte schon früh eigentlich das Ziel und den Traum und früh auch viel für getan und habe das dann geschafft und mein Ziel irgendwann erreicht, aber man ist ja irgendwie nie fertig als Profisportler, probiert immer besser zu werden und so weiter. Aber in der Jugend hat sich das natürlich schon ein bisschen abgezeichnet und ich wollte das auch unbedingt schaffen. Und, bin dann, glaube ich, nicht mit 15, 16 irgendwie mit den Kumpels um die Häuser gezogen.
Also, dass du natürlich auch brutales Talent hast, das wissen wir alle, aber was kam danach? War es eher so eine, bist du auch besessen vom Erfolg gewesen? Bist du besessen von deinen Zielen gewesen?
Ja, ich habe schon einen großen Siegeswillen. Ich hasse es natürlich zu verlieren und habe auch, ich habe es eben angesprochen, das Jugendnationalmannschaft, habe dann auch mehr gemacht, dann am Olympiastützpunkt zusätzlich zu meinem Jugendtraining noch dreimal die Woche Krafttraining gemacht und habe eigentlich jede freie Minute probiert, an mir zu arbeiten und besser zu werden und dann auch in der Jugendnationalmannschaft und im älteren Jahrgang bei den Junioren schon mitspielen dürfen und das war schon auch viel für mich. Eben, ich habe es eben gerade angesprochen, irgendwann war es dann so viel, dass ich die 11. Klasse wiederholt habe. Habe dann eigentlich auch einen Rektor gehabt in Mannheim am Gymnasium, der zu mir gesagt hat, das war das Jahr, in dem ich dann zur SG Krona Östring gewechselt bin, habe dann in der A-Jugend, in der Regionalliga-Mannschaft mitgespielt und habe gleichzeitig in der Jugendnationalmannschaft und in der Juniorennationalmannschaft gespielt. Dann wurde es irgendwann so viel, dass ich glaube, im Halbjahreszeugnis oder vorher schon irgendwie 3 Fünfen hatte und der hat dann gesagt, Junge, gib jetzt im Sport Gas, du wiederholst die 11. Klasse. Jürgen Hahn hieß der war früher auch mal Handballnationalspieler und war mein Rektor und hat gesagt, jetzt gibst du Gas im Sport. Es ist jetzt eine große Möglichkeit in dem Alter. Du weißt, dass du die 11. Klasse wiederholst. Also gibst du da jetzt Gas und probierst dich zu etablieren bei der Herrenmannschaft. Und so habe ich dann auch gemacht und habe durch das Jahr dann auch irgendwie so ein Umdenken bekommen, dass ich mich irgendwie es geschafft habe, mich mehr zu konzentrieren und wusste, dass ich den Abschluss unbedingt machen will. Aber trotzdem habe ich da in diesem Jahr große Schritte gemacht, große Entwicklungsschritte im Handballerischen und im Erfahrungsbereich im Herrenhandball.
Wenn man den Namen Uwe Gensheimer in die in die Liga schmeißt, dann hört man natürlich zuerst von der überragenden Technik, vom überragenden Handgelenk, aber dir eilt auch immer so ein bisschen das Image dass du so ein bisschen Stinkstiefel auf dem Spielfeld bist. Du bist ja wegen deiner Spielweise auch nicht überall so beliebt. Ja, das hört man immer mal wieder. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an so eine Geschichte mit Kirill Lazarov gegen Barca oder
Ja, das war ja kein. Das war ja eigentlich nur. Das war
ja, ja, fand er das auch.
Ja, ich habe ihn ja die Jahre drauf auch noch ein paar Mal getroffen. Er hat ja auch dann in Frankreich gespielt. Und wir haben da eigentlich immer drüber gelacht. Es war eine Situation, da waren wir, ich glaube, da haben wir ein überragendes Spiel gemacht gegen Barca, haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit mit, keine Ahnung, acht Toren geführt. Und Kirill, also er ist ja auch mit allen Wassern gewaschen und hat, glaube ich, die Situation genutzt, um ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen, weil es war sehr hektisch und bei Barca lief es gar nicht. Und dann liegt er am Boden, wird gefoult, liegt am Boden und ich sehe, wie er sich absichtlich so den Schuh weg auszieht, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, um ein Timeout zu gewinnen. Und dann habe ich den Schuh genommen und habe vorne bei den Schnürsenkeln, gibt es ja immer ganz vorne so ein Band, das so quer rüber zieht. Ja. Der erste Schlupf quasi. Und den habe ich dann rausgezogen, so ungefähr 10 Zentimeter. Und dann ist er durchgedreht und rennt zum Schiri und sagt, guck, was der gemacht hat. Aber es war ein kleiner Spaß, über den wir heute noch viel lachen können. In der Situation hat sie natürlich ein bisschen aufgeregt. Aber das gehört ja auch ein Stück weit dazu, ein bisschen den Gegner aus dem Konzept zu bringen, hier und da vielleicht ein bisschen zu provozieren.
Das heißt, du machst das schon noch ganz bewusst manchmal. Also es gibt ja dann noch diese andere Geschichte, die dir wahrscheinlich auch immer wieder hinterherhängt, wo Philipp Jiecher sich dann danach bei Facebook zu Wort gemeldet hat mit einem Text, den er ja auch, das behaupte ich auch heute noch, in 100 Jahren nicht selber geschrieben hat, wo es dann darum ging, dass du, ich glaube, René Toft Hansen da kurz mal eine verpasst hattest. Das war dann in der Zeitlupe ganz gut sichtbar. Das ist aber nach dem Spiel eigentlich alles immer wieder vergessen, oder?
Ja, also eigentlich ja. Ich glaube, wenn man immer der nette Schwiegersohn-Typ von nebenan ist, kann man, glaube ich, im Profisport nicht erfolgreich sein. Man muss ab und zu auch mal ein Drecksack sein, man muss auch mal ein Stück weit dem Schiedsrichter zeigen, dass es jetzt ein Stürmerfoul war. Man muss immer nur nett und freundlich kommt man im Handballsport nicht weit, weil man muss auch mal ein Bad Boy sein, man muss auch mal seinem Gegenüber oder dem Gegner zeigen, dass man das heute wirklich mit allem, was man hat, will oder mehr will als der Gegner, das Spiel zu gewinnen. Natürlich war die Aktion, die du jetzt ansprichst, gegen René Toft Hansen. Ich habe ihm da mit der flachen Hand ein bisschen zu stark auf die Brust gehauen. Das war nicht okay. Und normalerweise ist es so wie ich das auch in der Situation gemacht habe, da geht man dann nach dem Spiel hin, gibt sich die Hand unter uns Handballern, entschuldigt sich dafür und dann ist es okay. Wenn jemand jetzt mutwillig irgendwie mit der Faust einem irgendwo in die Magengrube schlägt oder sowas, dann sowas geht nicht, sowas mache ich auch nicht. Aber ein Schlag auf die Brust, sowas passiert mal, vielleicht war es in dem Fall ein bisschen too much, dafür habe ich mich entschuldigt und eigentlich war es für mich dadurch auch gegessen. Dass es dann Nachhaken gibt mit einer Videosequenz, also da können wir mit Sicherheit tausende Videosequenzen irgendwo rausschneiden und die irgendwo posten und sagen, mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, das war aber nicht okay von dir. Da hast du jetzt aber in der Situation, das war jetzt too much. Ja, das kann mal passieren, dass man im Eifer des Gefechts irgendwie über die Stränge schlägt. Aber wenn man sich danach entschuldigt, sich in die Augen guckt und sich dafür wirklich ernsthaft entschuldigt, dann ist es eigentlich meiner Meinung nach auch okay.
Das heißt, du warst auch ein bisschen, fandst du auch ein bisschen befremdlich, dass dann auf einmal damals sich ein völlig unbeteiligter Spieler, in dem Fall Philipp Hiecher, gut, er war Kapitän der Mannschaft.
Gut, er war Kapitän und wollte in diesem Fall, keine Ahnung, sein Mitspieler schützen oder was genau, weiß ich nicht. Ich habe mir danach seine Nummer besorgt, habe ihn angerufen, habe ihn gefragt, was er damit meinte, was er damit wollte, dass ich mich bei seinem Teamkollegen René Toft-Hansen nach dem Spiel entschuldigt hatte. Aber ich glaube, dass man sowas in unserer Branche jetzt nicht irgendwie über einen Social Media Post regeln muss, sondern wenn man da manns genug ist, dann kann man da, so wie ich es gemacht habe, sich nach dem Spiel in die Augen gucken, kann sich dafür entschuldigen. Wenn sich dann ein Dritter einschaltet, habe ich den halt noch angerufen, habe ihn gefragt, was das gesollt hat. Er hat mir dann seine Sicht darauf geschildert und für mich war es dann auch okay.
Aber es ist natürlich trotzdem am Ende so, das sage ich jetzt mal als, ich sage jetzt nicht neutraler Handball-Zuschauer, das wäre jetzt auch gelogen, aber ist es nicht auch so, dass der Handball eigentlich fast zu wenig dieser Geschichten hat, über die diskutiert wird? Würden vielleicht einigen Teams solche Typen in dem Sport auch? Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt mal wie im Fußball Gattuso, Vidal, Van Bommel, im Handball vielleicht Silvio Heinevetter, der auch sehr polarisiert, die Müllers damals, als sie noch zusammen gespielt haben, hier vier Fäuste für ein Halleluja praktisch. Fehlt das im Handball auch ein bisschen?
Du hast ja gerade angesprochen, ich glaube nicht, dass uns diese Leute fehlen. Ich glaube, dass wir genug Kämpfer in jeder Mannschaft haben. Es braucht auch immer irgendwie so einen Kämpfer in unserer Abwehrarbeit, der mal ein bisschen hinlangt. Deswegen gehört es ja auch zu unserem Sport dazu. Und ich glaube nicht, dass wir davon in irgendeiner Art und Weise zu wenig haben. Ich glaube, wenn man da gut genug sucht und recherchiert, dann findet man die auch.
Okay. gibt es bei den Löwen auch so jemanden, in dem so dieses Potenzial schlummert, wo man es vielleicht gar nicht denkt?
Gut, wir haben ja mit Palle einen sehr emotionalen Typen, der im Tor steht, der auch mal spektakuläre Paraden hat, der auch so ein bisschen seinen eigenen Stil hat, der jetzt auch nicht der größte Torhüter ist, deswegen auch viel mit seiner Athletik im Tor macht und rumspringt und fliegt. Sein Pendant Apfel ist auch ein ganz besonderer Mensch, der auch ab und zu mal ein paar Aktionen bringt, wo man denkt, ja okay, was hat er da jetzt heute wieder vor? Wir haben Kohli, wenn du mal schaust, was bei Kohli am Kreis abgeht, wenn man sich mal die Zeit nimmt und mal einen Angriff beobachtet, was da abgeht, wie da gearbeitet wird und wie da, also da würde ich keine 10 Minuten aushalten, wenn ich die ganze Zeit so bearbeitet werde, weil das ist schon, da muss man sich natürlich auch mal helfen und selbst schützen, wenn man da am Kreis die ganze Zeit nur hin und her geschubst wird. Und da geht es schon zur Sache. Ich persönlich könnte es nicht, aber ich glaube, wir haben wirklich viele von solchen Spielern, die sich nichts gefallen lassen, die austeilen. Aber bei uns ist ja auch so, dass du das von klein auf gewohnt bist, dass du auch einstecken kannst im Handball, weil es ist halt ein harter Sport, da geht's zur Sache, da kriegst du mal einen Schlag ins Gesicht ab. Das ist aber meistens nicht zu 99% nicht beabsichtigt. Das gehört einfach dazu.
Ja, das glaube ich auch, ehrlicherweise. Apropos, die meisten dürften wissen, dass dein Spitzname Lauser ist und du diesen Namen unter anderem, ja, wie erwähnt, beim Mannschaftsabend auch Allere machst. Bist du mit Apfel jetzt dann aktuell die Nummer 1 unter den Löwen Spaß machen? Also jetzt, wo Mess Mensa nicht mehr da ist?
Ja, ich weiß nicht. Früher habe ich mir halt öfter mal einen Spaß erlaubt, wenn es jetzt beim Buffet war. Und wir haben ja meistens Buffet im Hotel und habe dann die Vanillesoße mit der Salatsoße vertauscht, dann hat der eine oder andere sich schon mal eine Salatsoße auf seinen Kuchen gemacht beim Nachtisch oder hat Vanillesoße als Dressing gehabt auf seinem Salat. Ja, ich glaube, da kommt der Name so ein bisschen her und als Kapitän ist man ja auch ein Stück weit dafür verantwortlich, die neuen Spieler so ein bisschen mit einzuweihen und die Rolle sich dann schon.
Lernst du eigentlich jetzt auch schon fleißig Schwedisch, um deine Teamkameraden alle zu verstehen? Weil Französisch ging bei dir ja auch recht schnell und gut.
Nee, Schwedisch bin ich weit weg. Wir sind ja hier auch in Deutschland, die müssen alle Deutsch lernen.
Besteht so ein bisschen die Angst, dass sich da vielleicht so eine Art Schweden-Fraktion entwickelt, also so eine Art Mannschaft in der Mannschaft, weil das könnte man ja jetzt auch nicht so gut gebrauchen.
Ja, ich glaube, es ist für die Jungs sicherlich eine Erleichterung, dass sie hier viele Landsmänner haben, dass sie hier auch außerhalb der Trainingshalle vielleicht öfter mal was miteinander unternehmen. Ich sehe darin keine große Gefahr, solange sie, wenn wir in der Kabine sind und wenn wir unterwegs sind, sich auf Deutsch unterhalten und jeder an den Gesprächen teilhaben kann, dann ist das auch völlig okay. Mhm.
So, zum Abschluss noch ein kleines Mini-Ranking. Verrate uns doch mal deine drei liebsten Sportteams, sportartübergreifend. Und Löwen natürlich ausgeschlossen.
Boah, das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, wenn ich ehrlich bin.
Verfolgst du kaum andere Sportarten, oder?
Doch schon, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt so ein krasser Fan bin. Ich verfolge schon andere Sportarten. Ich habe jetzt auch in den letzten Tagen, solange es nicht immer, manchmal war ich auch mal zufällig nachts um halb vier, halb fünf wach und habe dann nochmal bei den NBA-Playoffs reingeschaut. Das verfolge ich schon sehr. Finde ich auch übrigens mega cool, wie die das aufgezogen haben, die Zuschauer so als auf der Webcam eingeblendet hinten auf der riesen LED-Bande und die Reaktionen von den Zuschauern, die am Computer das verfolgen, die Spiele. Da kann man sich natürlich schon was abschauen, da ist auch ein bisschen Knete dahinter, die das möglich macht natürlich, aber so macht es schon Spaß, das.
Ja, haben aber auch ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht zwischendurch. Das darf man dann auch nicht vergessen, ne? Weil da gab es den einen oder anderen Fan, der dann da so rassistische Symbole hochgehalten hat. Und also da gab es auch Zwischenfälle, weil man das gar nicht so schnell wegkontrollieren kann. Das ist
halt. Ah, okay, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen.
Ja, doch. Bei der NBA gab es das bei zwei Spielen. Wo sie das nämlich auch machen, ist bei diesen Wrestling hier, WWE, glaube ich, heißt das mittlerweile. Da haben sie das auch gemacht. Ich auch nicht, aber ich hatte tatsächlich, diese Idee hatten dann viele in Amerika und dann gab es da einen Bericht drüber, ich weiß auch nicht mehr, wo ich den gelesen habe, und dann kam halt so ein bisschen die Kehrseite, weil man diese Leute halt ganz, ganz, ganz schlecht kontrollieren kann und da leider immer mal wieder ein paar schwarze Schafe mit dabei wären, wobei ich aber auch sage, ich glaube, wenn wir 100 Leute, sage ich jetzt mal, ausgewählt von unseren Löwenfans irgendwie einblenden würden, ich glaube, dass man denen schon auch vertrauen könnte. Aber klar, NBA, ganz andere Fansituation, das kann man da in dem Fall natürlich nicht machen. Aber ich habe das auch gesehen, weil ja auch der Ton mit eingespielt wurde. Es ist schon nicht schlecht. Es hat schon tatsächlich was gehabt.
Ja, oder ich meine, man muss sich ja auch vorstellen, die Spieler, die sind ja jetzt 3 Monate von ihren Familien weg und dann wurden die Kader dann vorgestellt von ihren Familien, von den Kindern, die dann die eigenen Väter quasi aufs Feld rufen und so. Die haben da schon ganz, ganz coole Ideen gehabt. Und NBA ist schon was ich dann gerade bei den Playoffs sehr, sehr interessant finde.
Was ist dann dort dein Lieblingsteam?
Boah, ich habe jetzt kein Lieblingsteam.
Merk schon, du lässt nicht in dich reinblicken. Aber ich habe dich doch... Also deine drei Lieblingsteams, also ich habe dich ja auch schon ein paar Mal beim Basketball beobachtet. Da warst du bei den Academics in Heidelberg. Das war aber, glaube ich, noch zu den Zeiten, wo dein Kumpel Olli Komarek da noch gespielt hat, oder?
Ja, klar, das war dann habe ich eher meinen besten Kumpel da gepusht und war wegen ihm da. Ja, aber Basketball finde ich schon auch einen coolen Sport. Ja.
Dann müsstest du jetzt, glaube ich, mittlerweile spielt er auch Handball, Landesliga oder Verbandsliga sogar, ne?
Ja, stimmt, der probiert so.
Also für die meisten wissen mit dem Namen wahrscheinlich gerade nichts anzufangen. Olli Komarek war früher Basketballprofi in Heidelberg und in Karlsruhe. Kann gut sein, dass ich auch noch ein paar Teams irgendwie jetzt vergesse, aber
Geile, ich war mal mit ihm auf einem Junggesellenabschied von einem Kumpel auf Mallorca. Und dann hat er schon gedacht, oh Gott, jetzt mit dir da rumlaufen, dich erkennt jeder und die Leute labern dich voll. Und dann sind wir da reingelaufen in den Laden. Auf einmal gibt es Oliver Komarek spricht. Und dann waren da so ein paar Fans von PG Karlsruhe dort und die
erkannt haben. Sehr, sehr geil. Ja, wir haben, also ich war auch damals, wie du wahrscheinlich auch, sehr überrascht. Wir haben ja mal Frank Buschmann getroffen in Frankfurt in einer Diskothek und der wusste auch, wer Olli Komarek ist. Also offensichtlich nicht ganz unbekannt, der Mann.
Ja.
Also das heißt, kriege ich jetzt aus dir noch drei Sportteams raus oder von denen du Fan bist?
Boah.
Jetzt sei doch mal spontan, Mann.
Ja, gut. Ich habe ja klar noch ein paar Verbindungen nach Paris zum Fußball. Einen guten Kumpel, der dort im Trainerteam tätig ist. Deswegen verfolge ich das natürlich auch mit ein bisschen Emotionen. Ich fand es natürlich mega, dass der Hansi Flick dieses Jahr so ein Jahr hatte bei Bayern München. Was outstanding war, was er erreicht hat und wie er vor allem auch die Mannschaft eigentlich so irgendwie, wie er der Mannschaft so wieder Leben eingehaucht hat und wie er die Jungs wieder dazu gebracht hat, an ihr Leistungsoptimum zu kommen. Ich glaube, ich habe ihm auch geschrieben, dass ich mich da mal gern mit ihm unterhalten würde, wie er das geschafft hat, das Team so umzuswitchen und es geschafft hat, jedem Spieler das Gefühl zu geben, dass er einfach so wichtig ist für die Mannschaft. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen, dass alle, die da irgendwie reinkamen, dann auch sofort gegriffen haben. Und mittlerweile bin ich da eher so, dass mich natürlich auch aufgrund meiner Erfahrungen und dass mich sowas interessiert, wie so ein Innenleben in so einer Mannschaft ist und wie so ein Trainer, wie der Hansi das dann schafft, so eine Mannschaft, die eigentlich am Boden war, so hinzubekommen, dass sie einfach das Triple gewinnen innerhalb von...
Also Triple wäre nicht mehr machbar gewesen, aber so einen ähnlichen Effekt, glaubst du, wir hätten so einen ähnlichen Effekt auch letztes Jahr mit Schwalbe noch erlebt? Also ich bin ja ehrlicherweise davon überzeugt, dass wir noch ein paar Plätze geklettert werden.
Du, ja, es ist immer müßig, über irgendwas zu philosophieren, was im Endeffekt nicht mehr möglich war, aber es war schon krass, dass wir oder dass Schwalbe es geschafft hat, innerhalb von kurzer Zeit die Stimmung in der Kabine auch so zu drehen und wir einfach wieder Bock hatten, Handball zu spielen. Vorher war es eher so eine Last und irgendwie waren wir so total unzufrieden mit dem, was wir gezeigt hatten, dass wir durch die Bank weg so von unserem, es nicht geschafft haben, irgendwie an unser Leistungspotenzial zu kommen, ob das jetzt einzeln als individueller Spieler war oder auch gemeinschaftlich als Team. Jeder irgendwie für sich so alleine dastand und nicht so richtig greifen konnte, wie man oder wir es irgendwie nicht geschafft haben, wie wir es schaffen, da uns rauszuziehen und einfach nur noch so dauerhaft ein Stück weit enttäuscht waren, weil wir einfach hinter unserem persönlichen und eigenen und mannschaftlichen Anspruch hinterhergehinkt sind. Und wenn du das Gefühl hast, dass das Gewinnen normal ist und Verlieren das Schlimmste, dann ist es mental sehr, sehr schwierig, weil dann hast du keine Erfolgserlebnisse mehr. Wenn du gewinnst, ist es normal. Und wenn du verlierst, ist es irgendwie ein Schlag im Nacken. Und das ist immer sehr, sehr wichtig, dass man sich auch an Kleinigkeiten erfreut. Ob das jetzt ein geblockter Ball ist, ob das ein gewonnenes Spiel gegen egal wen in der Liga ist oder ob das ein Sieg gegen Kiel ist, ist im Endeffekt egal. Du musst dir Ziele stecken und musst dich freuen, wenn du die erreichst. Wenn es irgendwann normal ist, wenn du gewinnst, aber immer schlecht ist, wenn du verlierst, dann hast du kein Erfolgserlebnis mehr und freust dich als Mannschaft nicht mehr über die kleinen Sachen.
Jetzt haben wir also PSG, wir haben Bayern München, einer fehlt noch.
Ja, okay, Golden State Warriors.
So, aber ich glaube, die sind gerade nicht so gut, ne?
Ja.
Aber ist gut, man muss ja auch zu seinem Team stehen, wenn es mal nicht so gut läuft. Das lasst ihr von einem Schalke-Fan sagen. Das war's, Uwe. Vielen, vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht und ich glaube, wir haben auch heute wieder die ein oder andere Geschichte drin, die der Fan so nicht erwartet hätte. Freue ich mich ja immer sehr drüber. Also ein gelungener Auftakt in die neue Podcast-Saison. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Na klar, wie immer. Und jetzt nochmal, denk nochmal an die Physios.
Wir müssen die Physios reinholen, das sage ich auch immer wieder, aber vielleicht müsst ihr einfach den Druck auch von der Mannschaft mal ein bisschen
hochhalten. Von ganz oben kommen, von ganz oben.
Oh, okay. Müssen wir nochmal mit Jenny Kettemann sprechen oder mit Lars Lammer, der irgendwie, dass da mal eine Ansage kommt.
Ganz genau.
Ja, es war übrigens, also ich fand es im Übrigen auch ganz wichtig, dass wir beide jetzt nochmal einen Podcast zur Eröffnung der zweiten Saison machen, denn lustigerweise war ja der erste Podcast mit uns beiden. Das war mein erster Podcast überhaupt. Ich glaube, wir wussten beide auch gar nicht so richtig, was da auf uns zukommt.
Ja, ich glaube, wir haben uns da auch ein bisschen gesteigert. Das war beim ersten Mal ein bisschen zu sehr Interviewform und zu sehr. Also, muss auch ein bisschen hin und her gehen, muss auch ein bisschen um deine Fitnesskurse gehen, Ernährungsberatung.
Ja, ich mache dann jetzt
meine Vorbereitung auf diese.
Ich mache dann jetzt Zumba. Vielleicht hilft mir das dann noch mal ein bisschen.
Oh, ja. Sehr ambitioniert.
Ja, aber davon würde ich aber niemals ein Video posten. Also, liebe Löwenfans, lasst uns gerne ein Abo auf unseren sozialen Kanälen da, auch gerne Feedback. Wir freuen uns ja immer, wenn ihr uns sagt, wie ihr diese Löwen ein Team, ein Podcast-Folge gefunden habt. Und natürlich immer schön weitersagen, dass wir wieder da sind. Und in 2 Wochen geht es auch schon wieder weiter. Auch, da kann ich jetzt schon sagen, mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Das wird auch sehr, sehr lustig. Ist kein aktueller Löwenspieler. Ich kann euch aber schon mal sagen, das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Folge. Uwe, du hast jetzt, glaube ich, Training?
Yes.
Schwitzt eine Runde für mich mit, sagt den Jungs Grüße, man sieht ja keinen mehr von euch gerade. und wir sehen uns dann die Tage und liebe Löwenfans, wir sehen uns hoffentlich auch bald in der Arena. Geben wir die Hoffnung nicht auf, dass das irgendwann möglich sein wird in näherer Zeit. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt alle gesund, macht's gut.
Ciao.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.